Ja, ich möchte dazu einfach sagen, Gott sei Dank muss nicht jeder durch diese Erfahrungen durchgehen. Und wir brauchen uns auch nicht zu überlegen, was wäre, wenn. Das möchte Gott gar nicht, dass wir das tun. Sondern er möchte, dass wir uns auf ihn konzentrieren und dankbar sind für die Situation, so wie sie ist in unserem Leben. Aber ich kann auch sagen, dass das, was ich erlebt habe, ich nicht so erlebt habe, weil ich ein besonderer Mensch bin, sondern Gott möchte das, was ich durch ihn, durch die Hilfe, die ich durch ihn erfahren habe, das möchte er für jeden von uns tun. Und ich möchte jetzt einfach ermutigen, das, was ich heute Abend hier aus meinem Leben erzählen darf, unter diesem Aspekt zu hören und im Herzen anzunehmen. Das, was Gott mir geschenkt hat, das möchte er jedem schenken. Und ich muss sagen, dass alles, was ich heute Abend sage, ich alleine zur Ehre von Jesus Christus sage, der mich an einem Punkt tiefster Verzweiflung in meinem Leben an seine Hand genommen hat, um mir wirklich ein wunderschönes neues Leben zu schenken. Und wie könnte man Gott besser ehren als mit einem Bibelvers? Und da ist mir ein Vers aus dem Lukas-Evangelium sehr wichtig geworden, weil ich so gedacht habe, der spricht mir voll aus dem Herzen. Da hat Maria, die Mutter von Jesus, ein Loblied gesungen, nachdem sie erfahren hat, dass sie den Messias zur Welt bringen wird. Und da möchte ich aus dem Lukas-Evangelium 1 die Verse 49 bis 51 lesen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder. Diese Wunder durfte ich erleben in meinem Leben. Aber heute kann ich sagen, dass ich von einem Gott spreche, von dem ich heute weiß, dass er immer an mich geglaubt hat, auch in einer Zeit, als ich nicht an ihn glauben wollte. Ich habe nämlich in meiner Teenagerzeit mal beschlossen, einen Gott, der so viel Schlechtes in meinem Leben zulässt, den gibt es für mich nicht mehr. Mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und ich will mein Leben von heute an aus meiner eigenen Kraft leben. Ich brauche Gott nicht dazu. Und so habe ich versucht, mein Leben aus eigener Kraft zu leben, viele Jahre lang. Und ich habe schöne Dinge erlebt. Ich habe aber auch sehr viele negative Dinge erlebt. Und eins der sehr unschönen Dinge in meinem Leben war 1992 die Scheidung von meinem Mann. Ich stand dann auf einmal alleine da mit zwei kleinen Mädchen. Die ältere Tochter Steffi war 8 Jahre alt. Die jüngere Tochter Nadine war 6 Jahre alt. Und es war 1992 überhaupt nicht einfach, als alleinerziehende Mutter für die Kinder da zu sein, den Lebensunterhalt zu verdienen, alle Sorgen, Nöte und Probleme aufzufangen. Aber die Liebe zu meinen Kindern hat mir immer die Kraft gegeben, weiterzumachen und auch die Liebe meiner Kinder zu mir. Und ja, es war auch so, die Mädchen haben sehr eng zusammengehalten aufgrund unserer Lebensumstände, aufgrund unserer Situation. Und ich habe immer so gesagt, wir drei sind wie so ein Kleeblatt. Wir halten ganz fest zusammen und immer ist eine für die andere da. Steffi, die ältere Tochter, hat auch sehr früh Verantwortung für die jüngere Tochter übernommen und die Mädchen haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander gehabt. Als Steffi 14 Jahre alt war, habe ich sie, wie das so üblich ist, in der evangelischen Kirche zum Konfirmandenunterricht angemeldet. Wir haben damals in der Nähe von Freiburg gewohnt, in Bad Krozingen, und da hat der Pfarrer gesagt, die Eltern möchten doch bitte mit den Kindern in die Gottesdienste kommen, dass, falls die Kinder Fragen haben, wir darüber mit den Kindern reden können. Der Sonntag war so der einzige Tag in der Woche, an dem ich mal weniger Arbeit hatte, mich mal ausschlafen wollte, mal so 5 Grad sein lassen. Und ich habe dann aber Steffi zuliebe gesagt, ich gehe mit in die Gottesdienste. Und habe dann gemerkt, als ich da war, dass mir das gut tut. So nach einiger Zeit habe ich gespürt, ich konnte mich irgendwie gerade hinsetzen, ich konnte mal durchatmen. Und dadurch ist so die ganze Last des Alltags von mir abgefallen. Und es kam auch sowas wie neue Kraft. Und im Lauf der Zeit habe ich dann gemerkt, dass diese Kraft immer so von einem Sonntag bis zum nächsten angehalten hat. Und so bin ich dann auch nach Steffis Konfirmation weiter in die Kirche gegangen, weil das einfach ein Ort war, der mir gut getan hat. Meistens war ich alleine, die Kinder sind nicht mitgegangen, die hatten andere Dinge vor, aber es war gut so für mich. Steffi ist sehr früh eben sehr selbstständig geworden, sie hatte viele Freunde, sie ist gerne ausgegangen, sie hat gerne gefeiert und war auf Partys. Sie hat auch ihr Leben immer sehr gut selber organisieren können. Sie hat das organisiert, dass sie, wenn sie weggegangen ist, dass irgendjemand sie wieder nach Hause gefahren hat oder dass sie irgendwo übernachtet hat. Und ja, es war einfach kein Problem, wenn sie unterwegs war. Das war, gehörte zu unserem Alltag dazu. Es kam die Millenniumsnacht, dieser große Jahrtausendwechsel, die Silvesternacht. Und auch da wollte Steffi mit Freundinnen feiern. Und sie ist nach Freiburg gefahren. Und in dieser Nacht ist etwas geschehen, von dem ich gedacht habe, dass das in meinem Leben nie geschehen wird, dass sowas nur in Kriminalromanen vorkommt oder im Fernsehen oder im Kino. Steffi ist von dieser Feier nie wieder nach Hause gekommen. Ich habe später erfahren, dass sie mit ihren Freundinnen auf dem Nachhauseweg in einen verkehrten Bus eingestiegen ist. Dieser Bus ist nicht in die Heimatdörfer der Mädchen gefahren, sondern es war in einem Dorf etwa 6 Kilometer von unserem Zuhause entfernt Endhaltestelle. Da mussten die Mädchen dann aussteigen und sie haben überlegt, was sie machen sollten. Und wenn sie so an der Straße standen, hat ein Autofahrer neben ihnen angehalten und hat gefragt, wo sie hin möchten. Und dann sagte der Fahrer, also 2 von euch kann ich mitnehmen, euer Dorf, das liegt auf meinem Nachhauseweg. Aber zu Steffi hat er gesagt, um dich nach Hause zu fahren, ist mir der Umweg zu groß. Und Steffi sagte dann zu ihren Freundinnen, ja, das ist kein Problem, ihr könnt ruhig mitfahren, ich komme schon klar. Meine Oma wohnt hier im Ort und ich habe auch ein Handy dabei, ich kann meine Mutter anrufen, macht euch keine Sorgen um mich. Und so sind die Mädchen mit dem Mann mitgefahren. Und ob Steffi in dieser Nacht bei der Oma geschellt hat und die hat die Schelle nicht gehört, das wissen wir nicht. Oder ob Steffi vielleicht gar nicht bei ihr war, um sie nicht zu stören. Sie hat auch mich nicht angerufen, weil sie gewusst hat, dass ich von meinem Alltag her immer sehr überlastet war und sehr müde war und angeschlagen und hat sich zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht. Als sie etwa 1 Kilometer von zu Hause entfernt angekommen ist, hielt derselbe Autofahrer wieder neben ihr, der ihre Freundin nach Hause gebracht hat. Und er hat gesagt, ich habe mir das anders überlegt, ich möchte dich doch nach Hause bringen. Und Steffi ist dann wahrscheinlich, weil sie vertraut hat, dass er ihre Freundin nach Hause gebracht hat, zu ihm eingestiegen ins Auto. Er hat sie aber nicht nach Hause gefahren, sondern er ist mit ihr auf den nächsten Feldweg abgebogen, wo er sie in dieser Nacht auf ganz, ganz grausame und furchtbare Weise ermordet hat. Als Steffi am nächsten Tag nicht nach Hause gekommen ist, habe ich ihre Freundinnen angerufen. Die waren alle zu Hause, aber keiner wusste was von Steffi. Nadine und ich, wir sind dann ins Auto und haben die Gegend abgefahren. Wir waren bei der Oma, wir waren bei Freunden von ihr, wo ich gewusst habe, da übernachtet, hat sie schon mal übernachtet. Keiner wusste was zu sagen von ihr. Ich muss sagen, es war, glaube ich, ganz, ganz große Gnade, dass ich auf diesen Wegen, als ich sie gesucht habe, sie nicht selber gefunden habe. Ich bin nämlich mehrmals ganz in dieser Nähe vorbeigefahren, wo sie lag. Aber es war wirklich große Gnade von Gott, dass wir da nicht hingeguckt haben oder hingekommen sind direkt. Am Abend bin ich zur Polizei gegangen mit Nadine und wir haben Steffi als vermisst gemeldet. Und es hat noch mal einen Tag gedauert. Da hat ein Landwirt ihre Leiche auf einem Spaziergang gefunden, auf diesem Feldweg. Als die Polizei kam und uns die Todesnachricht überbracht hat, ist für Nadine und für mich eine Welt zusammengebrochen. Wir konnten uns nicht vorstellen, Steffi nie mehr wiederzusehen. Wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, wie ein Leben ohne sie aussehen sollte. Und es war ein ganz tiefer Schock in uns, ein ganz großer Schmerz entstand daraus. Die Tatsache, dass sie ermordet wurde, war unglaublich und unfassbar und hat einfach nur einen großen Schmerz in uns erzeugt. Und ich wollte immer wissen, was mit ihr geschehen ist in dieser Nacht. Aber das hat man uns nicht gesagt. Das Erste, was wir spürten als Folge davon, waren furchtbare Schlafstörungen. Wenn Nadine und ich uns hingelegt haben, um zu schlafen und die Augen zugemacht haben, kamen die fürchterlichsten Bilder vor unsere Augen. Ganz grausame Szenen, ganz unvorstellbare Dinge, von denen ich vorher nie gedacht habe, dass es sowas gibt. Nadine und ich, wir haben dann versucht, uns gegenseitig zu trösten. Wir haben uns Matratzen auf dem Boden nebeneinander gelegt, dass wir einfach ganz eng aneinander gekuschelt liegen konnten und wollten. Aber das ging nicht, wir konnten uns nicht trösten. Jeder war so in ihrem Schmerz gefangen und wenn wir die Augen zugemacht haben, dann war es einfach nur furchtbar. Und heute kann ich sagen, wir haben damals in die Hölle geguckt. Durch diese Schlafstörungen kamen Krankheiten in unser Leben, viele Schmerzen. Und es war so, dass nicht nur unsere Seele ein einziger Schmerz war, sondern auch unser Körper wurde zu einem einzigen Schmerz. Ich konnte mein Leben nur bewältigen, indem ich ganz starke Medikamente genommen habe, Antidepressiva. Ich habe auch hin und wieder mal Schlaftabletten genommen, um wenigstens mal ein paar Stunden zur Ruhe zu kommen. Ich habe gemeint, ich komme zur Ruhe, aber das war nicht so. Wenn Nadine so starke Schmerzen in ihrem Körper hatte, dass ich mit ihr zum Arzt gehen musste, weil sie sich kaum noch bewegen konnte, dann hat der Arzt gesagt, ich komme gar nicht an sie ran. Sie hat so eine Mauer um sich herum gebaut, wo sie niemanden an sich dran lässt. Und ich kann ihr gar nicht helfen. Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll. Bei Nadine haben nicht mal Schmerzmittel was geholfen. Es waren Freunde da, die uns helfen wollten. Wenn sie uns besucht haben, habe ich manchmal den Eindruck gehabt, ich muss sie mehr trösten, als sie mich trösten konnten. Und wenn sie wieder gegangen sind, sind sie in ihren Alltag zurückgegangen. Und das war für uns noch schlimmer, weil unser Alltag zerstört war. Es gab keinen Alltag mehr. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten gehen, wir konnten fast nicht unter Menschen gehen, wir konnten die Gegenwart und Nähe von Menschen überhaupt nicht mehr ertragen. Und wenn ich wirklich mal bei der Arbeit war, dann konnte ich auch die Normalität meiner Kollegen nicht ertragen. Auch dass Menschen fröhlich waren um uns herum und gelacht haben, war unerträglich. Nadine und ich, wir haben mal zusammen gesagt, wir haben keinen Grund mehr zu lachen. Wir werden nie mehr lachen in unserem Leben. Und ja, mit den Kollegen bei mir war es so, wenn sie sich zum Beispiel über den Krimi vom letzten Abend unterhalten haben, dann habe ich gedacht, das, was sie da erzählen, das ist in meinem Leben Realität geworden. Und wir haben das gespürt, was das heißt für Menschen, die sowas erleben. Und ich habe mir früher auch Kriminalfilme angeschaut und Kriminalromane gelesen. Aber dann ist mir bewusst geworden, wie pervers das eigentlich ist, dass wir uns mit dem Leiden anderer Menschen nach Feierabend zur Entspannung unterhalten lassen. Und so war es für mich fast unmöglich, arbeiten zu gehen und überhaupt unter Menschen zu sein. Es war auch kein Trost, dass dieser Täter relativ schnell von der Polizei gefunden wurde, aufgrund der Aussagen von Steffis Freundin. Er wurde verhaftet und es gab etwa ein Jahr später die Gerichtsverhandlung. Und Nadine und ich, wir haben gesagt, wir gehen zu diesen Verhandlungen, wir wollen wissen, was in dieser Nacht geschehen ist. Denn bis dahin hat man das ganz streng vor uns geheim gehalten. Und wir haben gesagt, das sind wir Steffi schuldig, wir wollen wissen, was passiert ist. Heute muss ich sagen, es war ein Fehler, dass ich Nadine, die damals gerade 15 Jahre alt war, damit hingenommen habe. Denn wir haben die ganzen Grausamkeiten erfahren, die in dieser Nacht geschehen sind. Und das hat es uns nicht leichter gemacht. Ich habe immer versucht, noch so im Nachhinein, ja, ich habe gemeint, ich könnte Steffi noch helfen, indem ich nachempfunden habe, was da mit ihr geschehen ist. Aber das hat mir nur noch mehr Kraft gekostet und das hat mich noch mehr runtergezogen. Und etwa 2 Jahre nach Steffis Tod war Nadine so am Ende mit ihren Kräften, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat. Es war einer der wenigen Tage, an denen ich mal bei der Arbeit war und wir wollten uns nachher in der Stadt treffen. Ich wollte sie da abholen. Und da kam ein Anruf von ihr und sie sagte zu mir, du brauchst nicht zu unserem Treffpunkt zu kommen. Ich will dir nur sagen, ich beende jetzt mein Leben. Und dann hat sie den Hörer aufgelegt und ist auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Und ich habe nur gedacht, was muss eigentlich in meinem Leben noch geschehen? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch aushalten soll. Eigentlich wollte ich auch nur noch sterben. Ich habe mir immer überlegt, wie ich mir so am schmerzlosesten das Leben nehmen könnte und habe es aber letztendlich nicht getan, weil ich Nadine nicht alleine lassen wollte. Und an diesem Tag habe ich dann Freunde angerufen und habe gesagt, bitte komm ganz schnell zu uns nach Hause, da geschieht gerade etwas Furchtbares, ich brauche Hilfe. Und dann bin ich schreiend und weinend mit dem Auto nach Hause gefahren und als ich nach Hause komme, liegt Nadine im Bett und der Fernseher läuft. Und dann sage ich zu ihr, was machst du hier? Weißt du eigentlich, was du mir mit deinem Anruf angetan hast? Weißt du, was das in mir ausgelöst hat? Und dann sagt sie, wieso? Ich habe das ernst gemeint. Guck hier, ich habe all die Tabletten genommen. Ich will jetzt einschlafen und ich will nie wieder aufwachen. Und dann habe ich auf dem Bett neben ihr die ganzen leeren Tablettenschachteln gesehen. Und es waren wirklich viele Medikamente und sehr, sehr starke Medikamente. Sie wurde relativ schnell dann auch bewusstlos und die Freunde, die kamen, haben mir dann geholfen, den Notarzt zu holen. Und ich war dabei, als man ihr in Freiburg in der Uniklinik den Magen ausgepumpt hat. Erstaunlicherweise kam sie am nächsten Tag relativ bald wieder zu Bewusstsein. Und sie hatte noch einige Zeit schlechte Leberwerte, aber auch die haben sich erstaunlicherweise relativ schnell wieder von alleine gebessert. Nadine wurde dann von der Kinderklinik in die Kinder- und Jugendpsychiatrie verlegt und da war sie auch teilweise auf der geschlossenen Abteilung, weil immer noch die Gefahr bestanden hat, dass sie sich umbringen könnte. Die Ärzte haben mir dann den Vorschlag gemacht, eine Therapie zusammen mit Nadine zu machen. Nadine hatte bis dahin jede Hilfe, jede Therapie abgelehnt. Ich hatte mal versucht, eine Therapie zu machen, aber es war so, als wenn man Salz in eine offene Wunde streut. Wenn man alleine die Tatsache schon zu dieser Therapeutin zu gehen, weil es um den Tod von Steffi ging, war für mich fast unmöglich. Und dann war dieser Schmerz in mir ja sowieso schon so schlimm, dass ich gar nicht gewusst habe, wie ich damit umgehen sollte. Und dann sollte ich noch über Steffi reden und über ihren Tod. Und es war dann fast nicht mehr auszuhalten. Und am Ende der Stunde sagte die Therapeutin, jetzt ist die Zeit um, wir machen für nächste Woche wieder einen Termin. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Also so kann ich damit nicht umgehen. Ich breche die Therapie ab. Ich möchte selber versuchen, irgendwie damit klarzukommen. Aber weil ich Nadine wiederhaben wollte, habe ich dann eben dieser Therapie zugestimmt und Nadine und ich, wir haben gemeinsam eine Verhaltenstherapie gemacht, aber die hat auch nicht viel geholfen. Nadine fing in der Folgezeit an, sich mit Rasierklingen die Arme aufzuschneiden. Manchmal hat sie es heimlich gemacht und manchmal war es so schlimm, dass sie dann zu mir kam und mir gezeigt hat, es hat gar nicht mehr aufgehört zu bluten. Und wir dachten, wir müssen zum Arzt gehen und müssen das nähen lassen. Und sie hat mir dann mal erklärt, weißt du, immer in dem Moment, wenn das Blut fließt, habe ich seelisch etwas Erleichterung. Aber die Ärzte haben mir dann erklärt, dass das auch Selbstmord ist. Nur ein Selbstmord auf Raten. Es war Ende 2002. Da waren Nadine und ich wirklich so am Ende unserer Kräfte. Wir haben nicht mehr gewusst, wie wir weiterleben sollten und wollten eigentlich auch gar nicht mehr weiterleben. Es kamen noch sehr, sehr schwere finanzielle Probleme für mich hinzu. Und wir haben beide gemeinsam beraten, wir gehen jetzt noch zu einer Freundin, die uns mal ihre Hilfe angeboten hatte. Und je nachdem, was diese Freundin sagt, werden wir einen Weg finden, gemeinsam unser Leben zu beenden. Die Freundin sagte dann zu uns, sie kann uns gerade finanziell auch nicht helfen, es geht ihnen gerade finanziell nicht so gut. Und wenn sie uns so ansieht, wie wir so vor ihr sitzen, wie unser Leben verläuft und wie es uns gerade geht, gibt es eigentlich nur noch einen, der uns wirklich helfen kann. Und das ist Jesus Christus. Ob wir nicht bereit sind, ihm unser Leben anzuvertrauen. Nadine und ich, wir haben uns dann angeschaut und wir haben beide das Gleiche gedacht. Kein Mensch konnte uns helfen. Nichts und niemand, keine Therapie, kein Mensch. Wir haben versucht, in der Esoterik Hilfe zu finden. Ich habe Entspannungstechniken ausprobiert, ich war bei Heilpraktikern. Unsere Situation ist eher schlechter geworden als besser. Und an diesem Abend haben wir so in Übereinstimmung ein Abkommen getroffen. Wir haben gesagt, ja, wir wollen es noch mit Jesus versuchen. Und wir haben dann die Freundin gefragt, wie können wir das denn machen? Und dann hat sie gesagt, sie möchte gerne ein Gebet mit uns beten und wir sollen dieses Gebet nachsprechen. An dem Abend haben, das war der 24. Oktober 2002, haben Nadine und ich beide das Gebet gesprochen, Jesus Christus als unseren Heiland und der Retter anzunehmen. Und ich weiß nicht, was geschehen ist, aber etwas ist durch dieses Gebet geschehen. Ich bin mit neuer Hoffnung in meinem Herzen nach Hause gefahren. Ich konnte mir nicht erklären, was es war, aber ich habe gespürt, irgendetwas ist passiert. Und in der folgenden Zeit durften Nadine und ich sehr häufig zu dieser Freundin und sie hat viel für uns gebetet. Sie hat mit uns in der Bibel gelesen. Sie hat uns erklärt, wie man ein Leben lebt, wenn man Jesus liebt. Und sie hat für uns gebetet und dann sind Wunder geschehen. Dann sind Gebetserhörungen geschehen. Heilungen haben stattgefunden, schrittweise bei Nadine und bei mir. Und es war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, dass mir tatsächlich jemand helfen konnte in dieser aussichtslosen Situation. Und so fing ich an, Jesus zu suchen und zu erfahren, wie ist er, wer ist er, mit wem habe ich das hier zu tun? Weil ich gespürt habe, er wird in meinem Leben lebendig. Er ist tatsächlich für mich da, so wie meine Freundin mir das vorher gesagt hat. In dem Moment, wenn ihr ihm euer Herz öffnet, dann ist er für euch da und er wird euch helfen. Und genauso haben Nadine und ich das erlebt. Ich war sehr, sehr offen für diese Wunder, die geschehen sind. Ich habe sie erkannt und ich habe gespürt, ja, da passiert etwas Gutes. Es war auch so, dass relativ bald die Depressionen bei mir weggegangen sind. Ich habe gemerkt, ich brauche diese Tabletten nicht mehr. Ich habe sie weggelassen und es ging mir von Tag zu Tag besser. Und ich habe dann auch gesehen, wie sich bei Nadine positive Entwicklungen ereignet haben. Und immer wenn es ihr besser ging, ging es mir wieder besser. Und so war das einfach ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Und ich wollte dann diesen Jesus mehr und mehr kennenlernen. Ich habe an einem Abend mal eine Bibel zur Hand genommen, die mir mal eine Freundin geschenkt hatte, und habe darin gelesen. Und während ich gelesen habe, bin ich eingeschlafen und ich konnte tatsächlich mal ein paar Stunden richtig gut schlafen. Und am nächsten Tag habe ich mich kräftig gefühlt und bin arbeiten gegangen und war ganz erstaunt und habe gedacht, das war vielleicht ein Zufall. Aber ich habe es wieder ausprobiert am nächsten Abend und es hat wieder so funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, Das Wort Gottes hat tatsächlich eine besondere Kraft. Und so habe ich angefangen, selber in der Bibel zu lesen. In jeder freien Minute, zu jeder Gelegenheit, habe ich die Bibel in die Hand genommen und habe gemerkt, auch wenn Sachen, die ich schon mal gelesen hatte, haben auf einmal in meine Situation hineingesprochen. Es war vielleicht nur ein Satz, aber dieser Satz war gerade in diesem Moment für mich wichtig und hat mir geholfen und hat mich enorm aufgebaut. Und ich kam dann langsam, aber sicher in eine sehr, sehr schöne Beziehung mit Jesus hinein. Die Freundin hat uns eingeladen, in ihre Pfingstgemeinde zu kommen, aber ich habe mich am Anfang noch nicht getraut, weil ich noch so die Nähe von Menschen noch nicht so aushalten konnte. Ich bin noch einige Zeit weiter in die evangelische Kirche gegangen. Irgendwann nach Steffis Tod bin ich da weiter hingegangen, weil ich mich erinnert hatte, das ist ein Ort, an dem es mir gut getan hat. Aber irgendwann bin ich dann doch mal in die Pfingstgemeinde meiner Freundin gegangen, bin etwas später hingegangen, nachdem der Gottesdienst angefangen hat, habe mich ganz hinten in eine Ecke gestellt. Und als ich gemerkt habe, der Gottesdienst geht zu Ende, bin ich dann gleich wieder gegangen, weil ich niemandem begegnen wollte. Und irgendwas hat mir da gut getan und hat mir gut gefallen. Und so bin ich am nächsten Sonntag wieder dahin gegangen. Und da stand hinten in dieser Ecke ein Stuhl für mich. Und das war so ein schönes Zeichen. Und von da an bin ich regelmäßig sonntags in diese Gemeinde gegangen. Nadine ist schon früher durch Freundinnen, die sie auch mit in die Kindergottesdienste genommen haben, in dieser Gemeinde gewesen. Und so gingen wir dann gemeinsam dahin. Und an einem Sonntag war es so, dass es das Abendmahl gab. Und eine Frau kam auf mich zu, hat mir das Brot und den Wein angeboten. Ich konnte das nehmen. Und es war dann so, als wenn das Eis gebrochen war. Von diesem Tag an konnte ich da bleiben bis zum Schluss. Ich konnte es ertragen, dass die Menschen zu mir kamen, mich begrüßt haben und gesagt haben, schön, dass du da bist. Und auch das hat mir gut getan. Und von da an bin ich regelmäßig in diese Gemeinde gegangen. Und viele liebe Menschen haben da sehr, sehr geduldig immer wieder für uns gebetet. Und dieser Heilungsprozess, der ging weiter, langsam aber sicher. Und auch meine Beziehung zu Jesus wurde immer tiefer und immer besonderer. Ich habe gespürt, dass er für mich da ist. Er ist in meinem Leben real geworden. Und ich habe auch gelernt, wie man seine Stimme hört, indem man ruhig wird vor ihm und gute Gedanken empfängt im Kopf oder im Herzen. Oder wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich gespürt, jetzt spricht Gott zu mir. Und so kam der Wunsch in mich hinein, dass ich mich taufen lassen möchte, so wie Jesus getauft wurde im Jordan. Und es gab dann auch eine Taufe in unserer Gemeinde und vorher war eine Zeit der Vorbereitung für diese Taufe. Und da hat nochmal eine Frau sehr intensiv mit mir und für mich gebetet. Sie hat mir die biblischen Prinzipien erklärt. Und eines dieser biblischen Prinzipien ist Vergebung. Und sie hat mir die Bibelstellen dazu gezeigt und hat mir erklärt, wie wichtig das ist, dass wir vergeben. Und es gab viele Menschen, die mich im Lauf meines Lebens verletzt hatten. Und ich war bereit, diesen Menschen allen zu vergeben. Und ich habe auch gemerkt, es ist gut, es ist erleichternd, wenn ich das ausspreche. Und da passiert auch was Gutes. Diese Freundin, diese Frau hat mich dann eines Tages gefragt, kannst du auch dem Mörder von Steffi vergeben? Und ich habe kurz nachgedacht und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht, das ist mir zu schwer. Und dann sagt sie zu mir, ja, aber Jesus hat doch schon so viel für dich getan und er liebt dich doch so und du liebst ihn doch auch und du möchtest doch sicher nicht, dass irgendetwas zwischen dir und ihm steht. Und deswegen wäre es schön, wenn du wenigstens aus Gehorsam und Liebe zu Jesus vergeben könntest. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ich tun. Und ich habe Vergebung ausgesprochen. Das kam aber noch nicht aus meinem Herzen. Kurz vor der Taufe kamen nochmal Zweifel in mein Leben. ich habe so mit Jesus gesprochen und habe zu ihm gesagt, was hat das für einen Sinn, dass Ladine und ich jetzt gerettet sind, dass ich weiß, wir werden die Ewigkeit bei dir verbringen, du hast uns geheilt, du hast uns wirklich aus dieser Hoffnungslosigkeit herausgeführt und wir leben jetzt in einer schönen Beziehung zu dir. Aber was hat das Ganze für einen Sinn, wenn ich nicht weiß, was mit Steffi ist? Ist sie auch bei dir? Ich möchte so gerne wissen, was ist mit Steffi? Und dazu möchte ich nochmal eine Zeit gerade zurückgehen, in die Zeit vor meiner Bekehrung. Als ich in der Kirche war, an einem Sonntag, erschien plötzlich während der Predigt mitten in diesem Raum eine große Leinwand, wie eine Filmleinwand, und da erschien Steffis Gesicht drauf. Sie hat nicht zu mir geredet, aber sie hat so schön ausgesehen und sie hat so wunderschön gelächelt und ein Strahlen in ihren Augen gehabt und einen Frieden in ihrem Gesicht, dass ich gedacht habe, jemand kann nur so schön aussehen, wenn er ganz nah bei Gott lebt. Und damals habe ich gesagt, danke Gott, dass du mir das gezeigt hast, dass Steffi bei dir ist und dass es ihr gut geht. Danke. Aber in dieser Zeit vor der Taufe hatte ich dieses Bild, das sich ganz tief in mein Herz hineingebrannt hat. Und ich habe in meinem tiefsten Innern gewusst, ja, Steffi ist bei Gott, es geht ihr gut. Aber durch das Lesen in der Bibel kamen dann so Zweifel, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Oder er hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, um das ewige Leben zu haben. Und dann habe ich zu Jesus an einem Tag, ich bin noch mal fast in Depressionen gefallen deswegen und habe geschrien, ich möchte so gerne wissen, was mit Steffi ist. Und in diesem Moment hat er mich an meine Hand genommen, hat mich von meinem Sofa hochgezogen, ist mit mir an meinen Wohnzimmerschrank gelaufen und ich fasse in diesen Schrank rein und nehme diese kleine Gideon-Bibel in die Hand und ich öffne sie. Ich habe diese Bibel mal gefunden in Steffis Zimmer, als ich ihr Zimmer aufgeräumt habe und ich wusste nicht, dass sie bei mir in meinem Schrank steht. Ich konnte damals damit überhaupt nichts anfangen. Aber an diesem Tag habe ich die Bibel geöffnet und zu meinem großen Erstaunen, genau auf der Seite, in der Steffi im Alter von 11 Jahren ein Gebet unterschrieben hat, Jesus Christus als meinen Heiland und Retter anzunehmen. Und ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. In dem Moment sagt Jesus zu mir, guck mal hier, hast du schwarz auf weiß? Steffi ist mein Kind, sie ist bei mir. Ich habe für alles gesorgt und du kannst ganz ruhig sein. Und dann habe ich so eine Freude gehabt. Und ich habe Jesus so gedankt und habe gesagt, Jesus, von heute an gebe ich dir mein ganzes Leben. Ich vertraue dir für alles, was in meinem Leben geschieht, egal was es ist. Ich weiß, du sorgst für mich. Du sorgst für uns alle. Und du meinst es nur gut. Und ich habe getanzt und Lobpreis gemacht und gesungen und ich habe mich ein paar Tage später voller Freude taufen lassen. Und ich habe gewusst, dass diese Schrecken der Vergangenheit für mich vorbei sind. Es war wirklich ein ganz, ganz großer Schritt von Heilung. Und es war ein großer Schritt für mich, ein wichtiger Schritt, in eine ganz, ganz tiefe Vertrauensbeziehung zu Jesus hineinzukommen. Und ich habe dann zu Jesus gesagt, das, was ich mit dir erlebe, das möchte ich auch gerne an andere Menschen weitergeben. Und ich bin relativ bald dann in den Gebetsdienst meiner Gemeinde gekommen. Ich durfte viel für andere Menschen beten und habe auch da immer wieder erlebt, dass Wunder geschehen und Gebetserhörungen passieren. Und eines Tages hat Jesus mir einen Auftrag gegeben. Er hat mir auf ganz unterschiedliche Weise immer wieder gesagt, sage ihnen, dass ich sie liebe. Sage ihnen, dass ich sie liebe. Und das habe ich so gerne getan. Bei jeder Gelegenheit, wenn ich im Gespräch mit Menschen war, habe ich gesagt, Weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Und das möchte ich hier heute auch jedem sagen, der heute Abend hier ist. Weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Egal wie deine Umstände sind, wie dein Leben gerade aussieht, wo du auch immer gerade durchgehen musst, Jesus sieht diese Situationen. Er ist bei dir und er sieht dich voller Liebe an. Ja, und es war mir wichtig, immer mehr von Jesus zu erfahren. Ich habe viele Konferenzen besucht, viele Seminare, überall da, wo es um Jesus Christus ging, da war ich dabei. Bin ich gereist, ich konnte gar nicht genug hören, ich konnte gar nicht genug in mich aufnehmen. Und so bin ich auch im Jahr 2005 zu einer Frauenkonferenz nach Imst gefahren, bei der Maria Prean. Und an einem Nachmittag kam ein messianischer Jude und Maria hat uns erklärt, dass er aus seinem Leben erzählen wird, dass er in einem Konzentrationslager geboren wurde, in dem man Versuche an Frauen und Kindern gemacht hat. Und ich habe damals nicht gewusst, ob ich das aushalten kann, was er da erzählt. Ich habe mit Jesus darüber geredet. Ich habe bis dahin keine Fernsehen mehr geschaut, keine Nachrichten, keine Zeitungen mehr gelesen, weil da nur Schreckensnachrichten drinstehen und das einfach Dinge waren, mit denen ich nicht klarkam, die ich nicht ertragen habe. Aber Jesus hat dann zu mir gesagt, doch, du wirst die Kraft haben, ich möchte, dass du dahin gehst und dir das anhörst. Und es war tatsächlich so, ich konnte mir das alles anhören, was dieser Mann erzählt hat. Und er hat auch erzählt, wie Jesus ihm neues Leben geschenkt hat und wie durch Vergebung vollständige Heilung in seinem Leben stattgefunden hat. An diesem Tag hat er uns Frauen aufgerufen, Menschen zu vergeben, die uns sehr schwer im Laufe unseres Lebens verletzt hatten. Und ich war an diesem Tag vorbereitet, dadurch, dass ich immer wieder die Bibel gelesen habe und mich auch Jesus mit den Bibelstellen über Vergebung und über die Feindesliebe immer wieder konfrontiert hat. Und ich gewusst habe, ja, ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir vergeben. Aber ich war noch nicht bereit, aber an diesem Tag war ich bereit. Ich konnte aufstehen am Ende der Predigt und ich habe Jesus meine Hände entgegengehalten und habe gesagt, ja, Jesus, heute kann ich dem Mörder von Steffi aus vollem und ganzem Herzen vergeben. Und in dem Moment war es so, als wenn nochmal eine ganz, ganz große Last von mir abgefallen ist. Ich habe mich noch freier gefühlt. Ich habe gemerkt, dass meine Beziehung zu Jesus noch tiefer geworden ist. Und ich habe gemerkt, dass das eine vollkommene Versöhnung mit meiner Vergangenheit stattgefunden hat. Die Heilung vorher erfolgte in Schritten und diese Vergebung hat vollkommene Versöhnung mit meiner Vergangenheit bewirkt. Ich kann heute über all das reden, ohne dass es noch irgendeinen Schmerz in mir bewirkt, irgendeine Wunde nochmal aufgerissen wird. Ganz im Gegenteil, ich habe heute Freude, von dem zu erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ganz große Freude. Und Jesus hat mich auf besondere Weise über den Tod von Steffi hinweg getröstet. Und ich habe gewusst, dass das Aussprechen dieser Vergebung für mich auch Konsequenzen haben wird. Ich wusste nicht, in welcher Richtung. Ich hatte so eine leise Ahnung. Vor allen Dingen war auch eine Bibelstelle, die ich in dieser Zeit immer wieder gelesen habe, aus Jesaja 61, Vers 1, die mich auf besondere Weise berührt hat und von der ich gedacht habe, ja, das ist eine Wegweisung für mich, für mein Leben. Da steht, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Das war waren die Worte, die mich immer wieder besonders angesprochen haben. Und es ging noch knapp 2 Jahre. Da bin ich in eine andere Gemeinde in Freiburg gegangen. Und ich habe das nicht richtig verstanden, warum. Denn in der ersten Gemeinde habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und habe aber dann schon nach kurzer Zeit gemerkt, in dieser Gemeinde sind Menschen, die in das Freiburger Gefängnis gehen. Und auch der Pastor selber geht in das Freiburger Gefängnis. Und so bin ich eines Tages zu ihm gegangen und wollte einfach, dass er mich kennenlernt, habe ihm meine Geschichte erzählt und habe dann am Schluss gesagt, vielleicht hat Jesus mich ja hierher in deine Gemeinde gebracht, damit ich mit dir ins Gefängnis gehe oder mit dieser Gruppe. Und der Pastor ist Afrikaner und er ist immer so recht locker drauf und sagt zu mir ganz spontan, ja, kein Problem, geh doch mit. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, langsam, ich möchte das darüber noch mal beten und mal wirklich sehen, ob das auch wirklich mein Weg ist. Aber tief im Herzen habe ich in diesem Augenblick schon gewusst, das ist der Ort, an den Jesus mich schicken möchte, für den er mich vorbereitet hat. Der Pastor hat mich dann mit dem Leiter dieser Organisation, die nennt sich Schwarzes Kreuz, in Kontakt gebracht. Das Schwarze Kreuz ist eine überkonfessionelle Straffälligenhilfe. Da ist eine Arbeitsgruppe in Freiburg und da treffen sich Menschen aus verschiedenen Gemeinden, um gemeinsam in das Gefängnis zu gehen, um da die gute Botschaft von Jesus hinzubringen. Ich hatte dann sehr bald bei dem Leiter dieser Gruppe ein Vorstellungsgespräch und ich habe ihm auch meine Geschichte erzählt und er sagte dann zu mir, ich bin Rechtsanwalt und alleine von Berufswegen habe ich eure Geschichte damals sehr intensiv verfolgt. Und jetzt sitzt du hier heute vor mir und sagst zu mir, du möchtest mit mir in das Gefängnis gehen, mit uns als Gruppe. Weißt du, dass Freiburg ein reines Männergefängnis ist und ein Hochsicherheitsgefängnis? In diesem Gefängnis sitzen Menschen mit schwersten Straftaten. Mutest du dir da nicht zu viel zu? Aber während ich ihm so von meiner Vergangenheit erzählt habe, hat er gespürt, dass tatsächlich vollständige Heilung und Versöhnung stattgefunden hat. Und er sagte dann relativ schnell zu mir, ja, ich freue mich, dich als neue Mitarbeiterin in unserer Gruppe begrüßen zu können. Ich werde dich anmelden bei der Gefängnisverwaltung. Das geht einen bürokratischen Weg und das wird ein paar Wochen dauern. Und in der Zeit lade ich dich ein, zu unseren Gebetstreffen zu kommen. Und heute ist hier rein ganz zufällig ein ehemaliger Gefangener. Dieser Mann ist mehrfacher Mörder. Er hat seine Strafe abgesessen und ist jetzt frei. Und er hat im Gefängnis Jesus kennengelernt und angenommen. Ich möchte dich ihm gerne vorstellen. Und ich habe dann gewusst, das ist jetzt ein Test für mich. Wie werde ich diesem Mann begegnen? Aber ich wollte für mich selber auch wissen, wie geht es mir, wenn ich so einem Menschen, von dem ich das weiß, was er getan hat, gegenüberstehe. Und ich habe dann zu Martin, dem Leiter dieser Gruppe, gesagt, ja, ich möchte den Mann gerne kennenlernen. Und er hat ihn dann geholt. Und es kam ein älterer, sehr netter Herr in den Raum rein. Wir haben uns begrüßt und wir haben miteinander gesprochen, als wenn wir uns schon jahrelang kennen würden. Und ich glaube, ich habe diesen Test für Martin bestanden. Ich habe ihn aber auch für mich bestanden. Ich habe gewusst, dass es mir überhaupt nichts ausmacht. Ganz im Gegenteil, dass es sogar eine besondere Begegnung war. Und ich habe während dieser Zeit, in der ich mit dem Mann gesprochen habe, ein ganz besonderes Empfinden gehabt. Ich habe eine ganz, ganz tiefe Liebe in meinem Herzen gespürt und eine Wärme. Und als ich später auf dem Nachhauseweg war, habe ich zu Jesus gesagt, was war das für ein Gefühl, das ich hatte? Diese Liebe in meinem Herzen, was bedeutet das? Und Jesus sagte zu mir, das ist die Liebe, die ich für diese Menschen habe. Und ich möchte, dass du sie in das Gefängnis bringst. Und so wurde dieser Dienst sehr bedeutsam für mich und ich fing an, mich da sehr drauf zu freuen. Auf dem bürokratischen Wege ist meine Anmeldung verloren gegangen. Ich habe gewartet und gewartet, es kam keine Anmeldung und sie müsste neu gestellt werden, das heißt wieder einige Wochen warten. Aber ich habe zu Jesus gesagt, du möchtest, dass ich in das Gefängnis gehe, dann wirst du auch dafür sorgen, dass ich diese Genehmigung bekomme als ehrenamtliche Mitarbeiterin. In der Zwischenzeit gab es eine Freizeit vom Schwarzen Kreuz, zu der ich auch eingeladen wurde. Da haben sich in einer Jugendherberge im Schwarzwald ehemalige Gefangene getroffen, Angehörige von Gefangenen und die Mitarbeiter des Schwarzen Kreuzes mitsamt ihren Familienangehörigen. Und mein Pastor ist da auch immer dabei und er predigt. Und ich habe dann auch zugesagt, ich war auch dabei und habe sehr, sehr viele wunderbare Menschen kennengelernt, die sehr dankbar waren über die Weise, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Sehr dankbar waren. Sie haben Zeugnisse erzählt. Sie haben erzählt, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und immer wenn ich mit ihnen zusammen war, wenn ich im Gespräch war, habe ich diese Liebe in meinem Herzen gespürt und es hat einfach eine große Freude in mir gemacht. An einem Abend durfte ich auch von meinem Leben erzählen, meine Geschichte. Und hinterher stand ein junger Mann etwas abseits und er weinte. Da bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, was ist mit dir los? Und er sagte zu mir, weißt du, ich habe im Drogenrausch auch einen Menschen ermordet. Und ich würde das so gerne wieder gut machen und ich weiß nicht wie. Und ich hatte diese Bibel dabei und ich habe zu ihm gesagt, guck mal, Jesus hatte mit meiner Tochter seinen Weg. Vertrau ihm, dass er auch mit deinem Opfer seinen Weg gegangen ist und nimm du jetzt das neue Leben an, das Jesus dir geschenkt hat. Ich habe dann für ihn gebetet und am Schluss hat er mich gefragt, darf ich mal fragen, wie der Mann heißt, der deine Tochter ermordet hat? Und ich habe ihm den Namen genannt und dann sagte er zu mir, sah mich mit ganz großen Augen an und er sagte, mit diesem Mann war ich in Freiburg zusammen in einer Zelle. Und dann habe ich erst mal geschluckt. Dann haben wir uns etwas über den Mann unterhalten. Ich wusste ja nicht mehr viel über ihn. Ich habe ihn in dieser Extremsituation damals im Gerichtssaal gesehen. Aber ich hatte mich nicht mehr groß an ihn erinnern können. So hat mir dieser junge Mann etwas von ihm erzählt, wie das so war, mit ihm zusammen zu sein. Und später, als ich dann in meinem Zimmer war, habe ich zu Jesus gesagt, also dass ich jetzt in das Freiburger Gefängnis gehe, das ist ja eine Sache. Aber was bedeutet das jetzt, dass ich jetzt weiß, dass dieser Mann in Freiburg im Gefängnis ist? Und Jesus sagte zu mir, du sollst wissen, dass der Mann in Freiburg ist. Und dass du ihm begegnen wirst. Und dann war das für mich gut, weil ich wieder einmal gesehen habe, Jesus lässt mich nicht unvorbereitet in irgendeine Situation gehen, sondern auf sehr, sehr liebevolle Weise bereitet er mich immer darauf vor. Und so war ich zufrieden und ich konnte mich so innerlich auf diese Begegnung einstellen. Ich habe mir überlegt, was ich dem Mann sagen würde. Und konnte mich auf diese Weise vorbereiten. Ich wusste bis dahin nicht, in welchem Gefängnis in Deutschland dieser Mann überhaupt untergebracht war, weil man das vor Familienangehörigen immer geheim hält, aus Sicherheitsgründen. Es vergingen keine 2 Wochen, da kam die Zusage als ehrenamtliche Mitarbeiterin für mich. Und 2 Wochen später bin ich zum ersten Mal dann mit der Gruppe in das Gefängnis gegangen. Ich habe noch so überlegt, wie geht es mir, wenn ich selber eingesperrt werde. Aber ich hatte keine Angst, weil ich gewusst habe, Jesus geht mit mir. Und ich brauche vor nichts Angst zu haben, vor keiner Situation in meinem Leben. Es war dann auch kein Problem für mich. Und ich habe dann gemerkt, dass die Gefangenen mich da wirklich sehr, sehr freundlich angenommen haben, begrüßt haben, dankbar waren, dass ich komme, dass ich meine Zeit mit ihnen verbringe. Und später haben sie dann auch von Angehörigen erfahren, dass ich quasi als Opfer zu ihnen, zu den Tätern komme, dass wir gemeinsam Gott anbeten, dass wir gemeinsam in der Bibel lesen, dass wir beten zusammen. Und es haben sich sehr, sehr schöne Freundschaften da entwickelt im Laufe der Zeit. Und es war sehr, sehr wertvoll für mich, wenn Menschen kamen, die Jesus noch nicht kannten, die oft so auch am Rande ihres Lebens stehen, keine Perspektive mehr haben, keine Hoffnung mehr haben, oft nicht mehr wissen, wie es überhaupt noch weitergehen soll, ihnen zu sagen, es gibt jemanden, der dich sehr, sehr liebt und der dir all das, was du getan hast, geben möchte. Und öffne ihm dein Herz. Wir haben auch Alpha-Kurse im Gefängnis gemacht. Und es war einfach schön, dann zu sehen, wie die Menschen sich verändert haben, wie sich die Gesichtszüge verändert haben, wie sie weicher geworden sind, wenn dein Strahlen in die Augen hineinkommt und neue Hoffnung in dieses Leben zurückkommt. So ist dieser Dienst sehr, sehr wertvoll für mich geworden. Und ich habe ja immer auf eine besondere Begegnung gewartet, aber die kam nicht. Wir haben dann natürlich auch darüber gesprochen. Einige Gefangene haben von ihren Angehörigen erfahren, eben wer das ist auch und um wen es sich da handelt. Und ich habe sie gefragt, kommt dieser Mann in unsere Gruppe? Und sie sagten, nein, der ist nicht hier. Und es ist auch besser, wenn du ihn nicht begegnest. Er ist kein angenehmer Zeitgenosse. Besser, du begegnest ihm nicht. Aber ich habe gesagt, ich habe ihm etwas Wichtiges zu sagen. Bitte ladet ihn in unsere Gruppe ein. Aber sie haben mir dann gesagt, dass der Mann Krebs hat, dass man ihn an einem Gehirntumor operieren musste und ein Großteil seines Gedächtnisses und Sprachvermögens dadurch verloren gegangen ist und dass der Krebs schon streut im ganzen Körper und dass er wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat. Und dann habe ich gesagt, gerade aus diesem Grund ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr ihn einladet und guckt, dass er kommt, dass ich mit ihm reden kann. Aber er kam nicht. Es war dann Weihnachten 2008, da habe ich gemerkt, es ist nicht mehr viel Zeit und ich habe einen Brief an ihn geschrieben und habe in diesem Brief all das reingeschrieben, was ich ihm eigentlich sagen wollte. Und das Gebet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen. Ich habe diesen Brief an einen sehr lieben Bruder im Gefängnis geschickt und habe dazu geschrieben, bitte geh zu dem Mann, lies ihm den Brief vor und bete mit ihm dieses Gebet. Egal, ob du vielleicht auch denkst, er versteht dich nicht, er reagiert nicht darauf, es ist ganz wichtig, dass du mit ihm betest. Als wir nach der Weihnachtspause wieder ins Gefängnis kamen, sagte dieser Bruder zu mir, Ursula, ich habe 3 Anträge gestellt bei der Gefängnisleitung, um auf die Krankenstation zu ihm zu kommen. Die Gefängnisleitung hat alle 3 Anträge abgelehnt. Ich kann dir leider nicht helfen. Und ich habe wieder zu Jesus gesagt, ich weiß ganz fest in meinem Herzen, ich werde diesem Mann begegnen. Ich bin gespannt, wie du das machst. Und es vergingen keine 2 Wochen, da kam ein Anruf von meinem damaligen Anwalt. Und er sagte zu mir, der Oberstaatsanwalt von Freiburg möchte gerne meine Zustimmung haben, ob er diesen Mann, der im Endstadium Krebs hat, zum Sterben nach Hause entlassen kann. Und ich habe meine Zustimmung gegeben. Und nachher habe ich gedacht, gut, wenn ich diesem Mann im Gefängnis nicht begegne, kann ich ihn ja draußen noch treffen. Und ich habe mir die Telefonnummer von dem Oberstaatsanwalt geben lassen und habe ihn auch sofort angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne die Adresse des Mannes. Ich möchte mich gerne mit ihm treffen. Und er sagte dann zu mir, er muss sich das erst überlegen, das kann er nicht gleich so entscheiden, er wird mich wieder anrufen. Ein paar Tage später habe ich erfahren, dass der Oberstaatsanwalt nach meinem Anruf ganz aufgeregt in die Teeküche ging. Da saß ein anderer Staatsanwalt und dieser Staatsanwalt ist Christ. Er ist aus einer Nachbargemeinde von mir in Freiburg. Wir kannten uns lange Zeit nur vom Sehen, aber 2 Wochen vorher war er in meiner Gemeinde an einem Sonntag, als mein Pastor mich gebeten hatte, meine Geschichte zu erzählen, weil er über Vergebung predigen wollte. Und hinterher kam der Staatsanwalt auf mich zu und hat gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass du das bist, der damals dieses schreckliche Schicksal widerfahren ist. Ich freue mich jetzt so für dich und für deine Tochter, dass es euch heute so gut geht und dass Jesus euch neues Leben geschenkt hat. Schön, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Und genau dieser Staatsanwalt saß in der Teeküche, als der Oberstaatsanwalt gesagt hat, Sie glauben gar nicht, was ich gerade für einen Anruf erhalten habe. Da will sich doch die Mutter des Opfers mit dem Täter treffen. Was ist, wenn die sich noch an ihm rächen will? Das kann ich doch nicht verantworten. Aber der Staatsanwalt sagte, ich kenne die Frau. Ich weiß, dass sie es ehrlich meint und Sie können dieser Begegnung ruhig zustimmen. Und so hat mich der Oberstaatsanwalt dann angerufen wieder, hat mir die Zustimmung gegeben und hat gesagt, ich möchte das Treffen mit der Frau des Mannes vereinbaren. Die hat die ganzen Jahre über zu ihm gehalten und sie war auch diejenige, die ihn zum Sterben nach Hause holen wollte. Ich habe dann auch gleich die Frau angerufen und sie war sehr unsicher, sie wusste nicht richtig, wie sie mit mir reden sollte. Und ich habe dann gesagt, es ist heute Donnerstag, ich würde gerne am Montag Urlaub nehmen und mich dann mit ihr treffen, um zusammen zu ihrem Mann zu gehen. Ich hätte ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Damit war sie einverstanden. An diesem Donnerstagabend ruft mich Martin an und sagt, Ursula, stell dir vor, ich weiß jetzt, in welchem Krankenhaus in Freiburg der Mann untergebracht ist. Heute ruft mich ein Ältester unserer Gemeinde an und fragt mich, was muss denn ein Mann getan haben, um zu lebenslänglichem Freiheitsstrafe verurteilt zu werden? Und ich habe gesagt, naja, der muss wenigstens jemanden umgebracht haben. Und dieser Mann, dieser Älteste, ist Krankenpfleger auf einer Station in einem Krankenhaus, in dem ein Mann unter Bewachung von der JVA lag. Und Martin sagt zu ihm, ist das der sowieso? Nennt den Namen und der Krankenpfleger sagt, ja, wieso kennst du den Namen? Ich darf doch keinen Namen nennen. Ich habe auch den Namen nicht genannt. Wieso kennst du den Namen? Und Martin erklärt ihm, dass gerade ganz, ganz viele Menschen für eine ganz besondere Begegnung mit diesem Mann beten, zwischen ihm und mir. Dieser Krankenpfleger hat keinen Moment ausgelassen, wenn der in dem Zimmer war bei diesen Menschen, ihn von der Ewigkeit zu erzählen. Und das Evangelium zu erklären. Und Martin sagte dann zu mir, Ursula, am besten gehst du gleich noch dieses Wochenende hin und besuchst ihn. Wer weiß, ob der am Montag noch lebt oder ob er von der JVA verlegt wird. Das kann alles sein. Und ich habe dann einen Moment nachgedacht und mir ist bewusst geworden, Jesus selber bereitet dieses Treffen vor. All diese Dinge, die da geschehen sind, kann kein Mensch organisieren, so wie das gelaufen ist. Und ich habe gespürt, wie wichtig für Jesus diese Begegnung ist. Und ich habe auch ganz genau gewusst, letztendlich liegt die Entscheidung bei mir, ob ich gehen möchte oder nicht. Aber ich habe so ein Brennen im Herzen gehabt und ich habe gewusst, ich möchte diesen Mann noch unbedingt sehen, bevor er stirbt. Und so habe ich zu Martin gesagt, mach dir keine Gedanken. Jesus bereitet selber dieses Treffen vor. Ich werde bis Montag warten. Es geht seinen offiziellen Weg über die Behörden und es wird alles gut. Am Montagmorgen habe ich mich dann mit der Frau getroffen in Gegenwart einer Sozialarbeiterin und ich konnte den Frauen schon zum ersten Mal erklären und erzählen, wie Jesus mein Leben verändert hat und dass es Nadine und mir heute wieder richtig gut geht. Und wir sind dann gemeinsam ins Krankenhaus gegangen und die Sozialarbeiterin sagte dann zu mir, der katholische Gefängnisseelsorger wird auch noch anwesend sein. Und ich dachte, die Gefängnisleitung hat darauf bestanden und ich habe dann so gedacht, naja, die haben immer noch Angst, dass ich mich in irgendeiner Weise rächen könnte oder irgendetwas Dummes tun könnte. Aber ich habe gewusst, Jesus hat alles in seinen Händen und es wird alles gut. Als ich in das Zimmer kam, lag der Mann im Bett. Er streckt mir seine Hand entgegen. Ich gehe auf ihn zu und wir begrüßen uns. Und er sagt dann zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid. Und ich habe dann zu ihm gesagt, genau aus diesem Grunde bin ich heute hier, Ich möchte ihm gerne sagen, dass ich ihm vergeben habe. Und dass es jemanden gibt, der ihm auch vergeben möchte, und das ist Jesus Christus. Ob er ihm nicht sein Leben anvertrauen möchte. Und er sagte dann zu mir, ja, wie kann ich das denn machen? Und ich habe gesagt, ich möchte gerne für ihn beten. Ich habe dann das Gebet mit ihm gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen. Und am Schluss habe ich zu ihm gesagt, können Sie jetzt Ja sagen zu Jesus? Wollen Sie Ja sagen zu Jesus? Und wir haben uns immer noch an den Händen gehalten. Er hat angefangen, meine Hand zu streicheln. Und ihm sind die Tränen über die Wangen gelaufen. Und er hat gesagt, ja, ja, ja. Das kam so richtig aus seinem Herzen heraus. Und ich habe eine Freude gehabt darüber, dass er Ja gesagt hat zu Jesus. Und ich habe dann für ihn gebetet und habe gesagt, Jesus, er ist jetzt heute dein Kind geworden. Ich gebe ihn in deine Hände. Bitte sorge du von heute an für ihn. Nimm ihm alle Angst. Du kannst ihn auch heilen, wenn du möchtest. Und während ich so gebetet habe, habe ich gespürt, dass die Herrlichkeit Gottes in diesen Raum gekommen ist. Es war ganz hell in dem Raum. Es war ein unglaublich schöner Frieden da. Und die Herrlichkeit Gottes war spürbar. Ich glaube, der ganze Raum war voller Engel. Und ich habe auch gespürt, dass Jesus neben mir an dem Bett gestanden ist und unsere Hände gehalten hat. Und ich habe eine ganz, ganz tiefe Liebe für diesen Mann empfunden, der da im Bett vor mir liegt. Und ich habe gedacht, die Gegenwart Gottes war so stark da. Ich habe gedacht, so schön wird es einmal in der Ewigkeit sein, wenn wir ganz nah bei Gott sind. Und ich habe gedacht, hier möchte ich nie wieder weg. Aber nach einiger Zeit habe ich dran gedacht, dass ja noch mehr Menschen mit mir in diesem Raum waren. Und irgendwann habe ich mich dann mal umgedreht. Es war ganz still hinter mir, aber ich habe dann gemerkt, dass diese drei Menschen auch zutiefst von der Gegenwart Gottes berührt waren, dass sie sie gespürt haben. Und die erste, die wieder reden konnte, war die Sozialarbeiterin und sie sagte zu mir, ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann. Ich hätte nie geglaubt, dass es so was Schönes gibt. Und ich habe dann sie gefragt und auch die Ehefrau, wollen Sie auch Ja sagen zu Jesus? Wollen Sie auch Kinder Gottes werden? Und beide haben Ja gesagt. Und dann kam der Gefängnisseelsorger auf mich zu und er nimmt meine Hand und er schüttelt meine Hand. Und er strahlt mich an aus Augen, dass ich gedacht habe, Jesus guckt mich jetzt durch diese Augen an und sagt zu mir, das war ja jetzt ein Wunder Gottes. Das war ja ein Wunder Gottes. Und dann haben wir uns alle um das Bett herumgestellt, haben uns an den Händen gehalten und haben zusammen das Vaterunser gebetet. Ich wollte immer noch nicht weg aus diesem Raum. Ich bin noch einige Zeit da sitzen geblieben und dann irgendwann habe ich mich verabschiedet. Aber ich konnte noch nicht gleich ins Auto und wieder in den Verkehr hinaus. Ich habe mir erst mal eine ruhige Ecke in einem Krankenhaus gesucht und habe Jesus gedankt für das, was da geschehen ist. Ich habe eine Freude gehabt in meinem Herzen und habe gesagt, danke Jesus, dass du mich darauf vorbereitet hast, dass ich das heute tun konnte und dass das geschehen ist, was hier geschehen ist. Und ich habe Jesus so gedankt von ganzem Herzen. Ich habe so eine unwahrscheinlich große Freude gehabt. Und ich bin dann mit dieser Freude nach Hause gegangen. Da hat Nadine auf mich gewartet. Sie hatte an diesem Tag Geburtstag. Sie wusste, dass ich bei dem Mann war. Ich habe sie gefragt, hast du eine Botschaft für ihn? Soll ich etwas mitnehmen? Und sie sagte, nein, ich mache das auf meine Weise. Und das ist auch okay so. Und als ich wiederkam, hat sie mich natürlich sehr, sehr prüfend angeguckt, wie es mir geht nach dieser Begegnung. Und dann hat sie diese Freude in mir gesehen und hat sich mit mir gefreut. Dann haben wir noch einen schönen Geburtstag gefeiert. 2 Wochen später ist der Mann gestorben. Und ich habe gewusst, er ist jetzt in der ewigen Herrlichkeit bei Jesus. Und ich habe auch gewusst, dass er da Steffi schon begegnet ist. Und ich weiß, so wie ich Steffi kenne, dass es für sie kein Problem ist. Jesus hat mich über ihren Tod hinweg sehr getröstet, indem er mir immer wieder in der Bibel Charaktereigenschaften zu lesen gegeben hat, die auf sie zutreffen, mit den Verheißungen, die damit verbunden sind. Unter anderem sagt der Friedensstifter, werden Kinder Gottes genannt. Und Steffi war eine Friedensstifterin. Das stand sogar im Nachruf von ihrer Schule. Und so weiß ich, ist es für Steffi kein Problem, ihn zu treffen. Und ich freue mich auch auf den Moment, wenn ich ihm an diesem Ort begegnen werde. Und ich denke, wir haben viel miteinander zu reden und großen Grund, Freude zu haben. Ich weiß, dass das, was geschehen ist, vom menschlichen Denken her nicht erklärbar ist. Aber ich weiß auch, dass wenn man die Liebe Gottes erfährt im Leben, dass es möglich ist. Und es gibt es. Und ich kann nur sagen, ich bin so dankbar. Und ich bin so dankbar, immer wieder davon erzählen zu dürfen. Weil das ist der Dank, den ich Jesus zurückgebe für all das, was er für mich, für meine Kinder und für so viele Menschen schon getan hat. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten heute Abend. Ich habe viel über Vergebung gesprochen. Und Vergebung ist ein ganz großer Schlüssel für uns, dafür, wie es uns geht. Jesus sagt in seinem Wort, wenn ihr nicht vergebt, kann euch unser himmlischer Vater auch nicht vergeben. Und ihr werdet den Folterknechten ausgeliefert werden. Ihr werdet keinen Anteil am Reich Gottes haben. Das ist ein sehr schweres Wort. Aber Jesus gibt uns immer wieder Gelegenheit. Er ruft uns immer wieder, den Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben. Jesus selber hat uns Vergebung vorgelebt. Er hat den Menschen vergeben, die ihn aufs Grausamste gequält und ans Kreuz genagelt haben. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und durch diesen Tod am Kreuz hat Jesus für uns alle Schuld vergeben. Und ich weiß, es ist schwer, wenn jemand ungerecht gegen uns war, uns verletzt hat, uns schlecht behandelt hat, misshandelt hat, zu sagen, ich entscheide mich zu vergeben. Aber es wäre für unser eigenes Wohl sehr, sehr wichtig. Und ich kann nur sagen, Vergebung befreit, es heilt, es löst alle Bitterkeit aus unserem Herzen. Und wir dürfen die Gerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit in die Hände von Jesus geben. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und so frage ich mich auch immer wieder, wer bin ich denn, dass ich nicht vergeben sollte? Und Jesus steht heute hier vor uns, vor jedem von uns. Und er fleht uns an. Er bittet nicht nur, sondern er fleht uns an, vergib. Vergib den Menschen, die dir wirklich schwer wehgetan haben. Vergib ihnen und du wirst frei und heil werden. Und so möchte ich jetzt, dass wir ein paar Minuten uns einfach Zeit nehmen und ruhig werden vor Jesus. Er hört jedes Herzensgebet. Wir können jetzt in unsere Herzen hineinhorchen. Und wenn da Namen von Menschen kommen, denen wir vielleicht schon längst hätten vergeben sollen, dann ist jetzt der Moment, Jesus zu sagen, heute bin ich bereit, diesem Menschen voll und ganz zu vergeben, ihn loszulassen und dich um deine Heilung zu bitten, weil ich vergebe. Und so möchte ich jetzt, dass wir einfach einen Moment still werden vor Gott. Danke, Jesus, dass du jetzt jedes Gebet gehört hast und dass du jetzt jedes Gebet beantwortest, indem du deine heilenden Hände auf all diese Wunden, auf all diese Schmerzen legst, die entstanden sind, weil Menschen uns verletzt haben. Aber jetzt sind wir frei von diesen Menschen. Wir haben sie losgelassen in deine Hände, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns alles vergeben hast. All unsere Schuld, die viel, viel größer ist als das, was ein Mensch uns überhaupt nur antun kann. Und so segne ich jeden, der heute hier ist und deine Botschaft gehört hat, dahinein, dass er bereit ist, jeder, der heute hier ist, von heute an einen Lebensstil der Vergebung zu leben. Es geschieht immer wieder, dass Menschen uns im Alltag verletzen. Und es ist gut, wenn wir gleich möglichst zeitnah sagen, ich vergebe. Ich lasse diesen Menschen los. Ich gebe ihn in deine Hände, Jesus. Es ist lebensverändernd. Es verändert die Situationen um uns herum und es verändert auch diese Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und so segne ich uns da hinein in eine Bereitschaft, denn es ist wirklich unsere Entscheidung, die überlässt Jesus ganz uns, die nimmt er uns nicht ab. Aber er sagt uns immer wieder, wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen ihnen was Gutes tun und wir sollen für sie beten. Und wir sollen sie segnen. Und in dieser Herzenshaltung segne ich heute jeden, der hier ist. Amen. Und ich möchte gerne noch ein Gebet mit uns beten. Vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, ich möchte auch gerne diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte auch gerne in eine Beziehung zu ihm hineinkommen. Und ich möchte ihm heute gerne meine Herzenstür öffnen und ihn einladen, von heute an der Herr meines Lebens zu sein, um eine Beziehung mit Jesus Christus zu führen, der uns den Weg zu unserem himmlischen Vater wieder freigemacht hat, durch seinen Tod am Kreuz. Und ich würde einfach gerne dieses Gebet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen, vorbeten, Satz für Satz, und jeden ermutigen, der diesen Schritt heute gehen möchte, dieses Gebet laut zu sprechen. Und ich möchte alle anderen, die dieses Gebet schon gesprochen haben, bitten, mitzubeten zur Unterstützung. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß aber auch, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir jetzt. Und ich öffne dir jetzt mein Herz. Und ich lade dich ein, komm in mein Herz. Ich will von heute an dein Kind sein. Und du sollst mein Herr sein. Und ich werde heute ein Kind Gottes. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm du jetzt in mein Leben und hilf mir zu beten, dass wenn ich bete, ich Worte gebrauche, die unseren himmlischen Vater ehren und Jesus Christus ehren und in seinem Willen zu beten. Und wenn ich von heute an in der Bibel lese, das Wort Gottes für mich verständlich wird und lebendig wird und Gott zu mir redet. Ich danke dir dafür. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Vielen Dank.